Birds of Germany Time. Heute wieder in einer schönen kleinen Runde mit einem Gast diesmal wieder von den Minnesota Vikings, der gute Jonas bei uns. Hallo Jonas.
Ja, hi. Freut mich da zu sein. Ist immer wieder schön, auch bei anderen mit reinzuhören. Das macht mir eigentlich immer relativ viel Spaß, deswegen freue ich mich drauf.
Sehr schön. Und von unserer Seite der VTech.
Grüß euch.
Und vielleicht hört man es ein wenig, vielleicht noch nicht. Wir wissen es selbst nicht. Wir nehmen heute mit einem neuen Tool auf. Vielleicht ist die Qualität etwas besser. Ich erhoffe mir da schon ein bisschen was von. Und es war für uns alle ein bisschen stressig und wir sind super, super vorbereitet, wie immer. Jonas, also du hast ja auch ein Skript von uns bekommen. Und der Blick war super. Ich bin so gut vorbereitet. Jonas, gegen wen habt ihr letzte Woche eigentlich gespielt?
Ja, man hat sich gegen die Tampa Bay Buccaneers leider relativ dumm angestellt. In einem Spiel, was man auf jeden Fall hätte gewinnen müssen. Aber gut, es ist Woche 1. Es hat diverse andere Teams gegeben, die sich auch sehr, sehr doof angestellt haben. Deswegen, ja, ist man leider an manchen Stellen nicht immun gegen und muss man jetzt einfach so hinnehmen. Bisschen ärgerlich natürlich, weil der weitere Spielplan für die Vikings in den nächsten Wochen ein bisschen unangenehmer ist, mit euch angefangen. Aber gut, wenn man halt gegen die etwas schwächeren Teams meint, aufgrund von dummen Dingen etwas liegen lassen zu müssen, dann muss man halt die Stärkeren schlagen.
Auf die Details kommen wir noch zu sprechen. Vitek, wie haben wir uns denn angestellt in Woche 1? Was ist dir denn so hängen geblieben?
Ja, ich wollte gerade sagen, doof angestellt klingt ziemlich bekannt. Auch wenn bei uns irgendwie zumindest ein W hinten rausgekommen ist, aber ja, doof angestellt trifft die Sache ganz gut. Aber ja, erste Woche, da kann sowas schon passieren, können wir im Gegensatz zu den Vikes sagen, ja, wir haben wenigstens mit einem blauen Auge sind davongekommen, aber das ist halt Woche 1, keine Spielpraxis, das kann passieren. Kann hoffentlich für uns beide jetzt besser werden, jetzt zwar im Fall der Vikings noch nicht im nächsten Spiel, aber ich hoffe, wir werden demnächst in Zukunft beide besser spielen.
Okay, also wie gesagt, ich hab's gar nicht gesehen von den Vikings leider. Jetzt erinnere ich mich so beim Ergebnisse und so, dass ich da auch ein bisschen verwundert war. Und das ein oder andere Highlight-Reel kriegt man ja immer mal irgendwo über Social Media reingeknallt. Da habe ich ein bisschen was gesehen. Jonas, hast du denn unser Spiel auch gesehen oder gar nichts mitbekommen? So wie ich bei euch.
Ich habe ein bisschen was mitbekommen, zum Teil nebenbei, weil ich bei einem amerikanischen YouTube-Kanal noch zu Gast gewesen bin und während der Aufnahme halt nur so ein bisschen nebenbei geguckt habe. Deswegen habe ich das jetzt nicht 100% verfolgen können. Ich muss sagen, ich war, als ich morgens dann aufgewacht bin, ein wenig überrascht, weil von dem, was ich nebenbei mitbekommen hatte, sah das eigentlich nach einer relativ klaren Nummer aus, was ich so nebenbei gesehen hatte. Und als es dann irgendwie am Morgen danach deutlich knapper stand, war ich doch etwas überrascht, muss ich sagen. Und ja, auch da scheint es wohl. Der YouTube-Kanal heißt First and Skull. Das ist ein Kanal, der sich aus dem Climbing the Pocket Network gebildet hat. Und da kenne ich halt ein paar Leute, zum Teil von meiner Reise letztes Jahr, zum Teil einfach durch Twitter, mit denen ich jetzt schon seit ein paar Jahren Kontakt habe. Und dadurch bin ich da halt so ein bisschen mit reingeraten. Und gerade nach den Spielen melde ich mich da hin und wieder mal rein. Während der Woche eher weniger, weil die halt so absolut gottlosen Zeiten aufnehmen. Aber nach den Spielen nehmen die halt wirklich direkt nach den Spielen auf. Und da kann ich mich dann halt immer reinschalten.
Ah, okay, das war dann, ihr wart um 19 Uhr dran, wir waren 22:25 und dann hast du nebenbei noch ein bisschen die Red Zone laufen lassen oder so, ne? Okay, dann hast du wahrscheinlich das zweite Viertel nicht so viel gesehen. Da waren wir nämlich ziemlich schlecht. Im ersten und im dritten ging es so, ne, Witek? Aber war schon noch ziemlich holprig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns ganz dumm angestellt haben, aber wir haben uns doch, also wir sind auch ein bisschen verwöhnt, ne? Wir sind alle ein bisschen verwöhnt. Ich glaube auch die Vikings, die waren letztes Jahr auch in Woche 2 bei uns zu Gast, glaube ich, oder in 3.
Monday Night, glaube ich, oder? Ja.
Auch ein Night Game, ja, ich erinnere mich. Und laut einer Dokumentation, die ich auf Netflix gesehen habe, wurde mir klar, dass das der Wendepunkt der Vikings-Season war. Also die Niederlage in Philadelphia hat, glaube ich, eine ziemlich lange Siegesserie eingeläutet letzte Season. Bin ich da richtig, Jonas?
Ja, schon, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Siegesserie natürlich schon auch irgendwie eine sehr glückliche Siegesserie war. Also verwöhnt aus Vikings-Sicht muss man halt ein bisschen in die Perspektive setzen. Verwöhnt auf jeden Fall von den Ergebnissen letztes Jahr. Natürlich bei 13 Siegen kann man dann nichts anderes sagen. Aber spielerisch war das dann auch letztes Jahr an vielen Stellen schon noch eine etwas schwerere Geburt. Und es war ja letztes Jahr immer wieder die Diskussion, die Vikings, sind die jetzt for real oder sind die Frauds? Im Endeffekt muss man natürlich mit dem Playoff-Spiel, aber eben auch dem, was man vorher gesehen hat, ganz klar sagen, von der Qualität her war das kein 13-Win-Team. Ist einfach so, muss man eben einfach so anerkennen. Und dementsprechend ist auch in der Offseason gehandelt worden. Also ein Team, was qualitativ tatsächlich ein 13-Win-Team ist, das behandelt die Offseason anders, als die Vikings das getan haben. Und deswegen, ich glaube, da waren sich im Endeffekt alle Analysten und, wenn sie ehrlich zu sich selbst waren, auch alle Fans im Endeffekt einig, dass das ein Jahr ist, in dem man doch eher aufgrund verschiedener Dinge etwas overperformed hat.
Okay, ja, gut. Ich dachte, ich kann jetzt hier halt so ein bisschen die Stimmung dahin bringen, dass du sagst, wenn wir jetzt gegen die Eagles wieder verlieren, ist super, weil dann gewinnen wir 13 Spiele danach hintereinander. Und, aber ich sehe noch skeptisch, Skepsis in deinen Augen. So, heieiei.
Also richtig Optimismus höre ich da jetzt nicht heraus. So richtig immer für den Moment.
Naja, ich sag's mal so. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft viel schlechter ist als letztes Jahr. Glaube ich nicht. Also, ja, sie hat ein paar Veterans abgegeben. Ja, es wird da an manchen Stellen Growing Pains geben. Die sind bei sowas nun mal vorprogrammiert. Gerade auch, wenn man in der Defense halt das Schema einmal komplett auf den Kopf stellt, weil man halt wirklich aktuell das komplette Gegenteil zu dem spielt, was man letztes Jahr gemacht hat. Aber, und da bin ich halt eben wieder bei dem Punkt, den ich gerade hatte, man war halt eben letztes Jahr nicht so gut, wie es halt die 13 Siege aussagen würden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass man zwar vom Team her nicht schlechter ist als letztes Jahr, aber sich halt so ein paar Dinge wie eben dieser absurd gute Record in One-Score-Games halt einfach wieder in Richtung Durchschnitt bewegen wird. Und allein das wird halt dafür sorgen, dass man wahrscheinlich dieses Jahr deutlich weniger Spiele gewinnen wird als letztes Jahr. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie auch einen Shot auf die Division-Krone hat oder auf die Playoffs. Das ist alles drin, würde ich sagen. Und ich finde nicht, dass sich da ein NFC North-Team so hervorgetan hat, dass ich jetzt ganz klar nach dem ersten Spieltag sagen würde, okay, die sind deutlich besser als die Vikings. Aber ich sehe die Vikings nicht als klares Spitzenteam und ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann ist das nun mal auch so. Und dieses Spiel in Woche 1 hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man diese Meinung im Sinne der Vikings ändern würde.
Jetzt nur, wenn ich nur einmal nachfragen darf. Also das Problem in der letzten Saison war ja meiner Ansicht nach die Defense. Ich gestehe jetzt auch, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gesehen, steht noch auf meinem Speiseplan zum Nachholen in einer 40er. Ich habe es gehofft, dass ich es gestern schaffe, aber jetzt schaffe ich es nicht mehr. Also 40 Minuten Zusammenfassung. Aber weiß ich nicht, ob es da jetzt nach wie vor Kopfzerbrechen gibt, aber letztes Jahr war das ja teilweise wirklich nicht berühmt. Wenn du sagst, das Team hat sich nicht verschlechtert, dann noch dazu mit Schemewechsel, das klingt jetzt nicht als nicht besonders optimistisch.
Naja, erstmal nicht verschlechtert, heißt ja jetzt tendenziell erstmal nichts Schlechtes. Gut, man hat nicht die großen Reserven im Salary Cap gehabt, das war ja die letzten Jahre schon so. Man hat auch nicht das große das große Draft-Kapital gehabt, wobei man daraus, muss man sagen, echt viel gemacht hat. Also in der ersten Woche hat man jetzt 3 Rookie-Starter gehabt, das aus dem Draft mit 6 Picks. Würde ich sagen, ist jetzt keine ganz schlechte Hitrate. Zumal zumindest Jordan Addison, also zumal alle 3 dieser Rookies relativ gut ausgesehen haben. Jordan Addison hat seinen ersten Touchdown direkt gefangen. Mekhi Blackmon hat ein, fand ich, wirklich gutes Spiel gemacht gegen eine Receiver-Crew, die ja bei den, Buccaneers jetzt nicht unbedingt die allerschlechteste ist. Also ich sag mal, gegen Mike Evans und Chris Godwin haben schon diverse Leute wesentlich schlechter ausgesehen als Mekhi Blackmon in seinem ersten NFL-Spiel. Das ist also auch auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und auch Ivan Pace, der als Undrafted Free Agent reingekommen ist und sich seinen Platz im Training Camp und über die Preseason geholt hat, auch der hat wirklich gut ausgesehen. Der passt natürlich auch wie Faust aufs Auge in das Schema von Brian Flores. Und da hat man natürlich sehr viel drauf geachtet, dass man zumindest bei den Neuverpflichtungen Leute holt, die halt eben in dieses Schema reinpassen, weil die anderen halt vorher das exakte Gegenteil gespielt haben. Du brauchst halt zumindest ein paar Leute, die halt wirklich da reinpassen. Aber grundsätzlich ist es halt eine Defense, die personell einfach nach wie vor nicht stark ist. Die hat jetzt ein vernünftiges Spiel gehabt gegen die Buccaneers, aber die Buccaneers Offense ist jetzt auch insgesamt nicht der Gradmesser, an dem man sich da hochhangeln sollte. Und deswegen, also eine Top-10-Defense wird das wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht, auch wenn durchaus eine gewisse Verbesserung möglich ist, gerade wenn eben einige der jungen Spieler, wie eben ein Ivan Pace, wie ein Mekhi Blackmon, eventuell Josh Metellus, der auch immer noch ein relativ junger Safety ist, wenn solche Leute sich halt irgendwie da reinspielen können und ihre Rolle weiterhin gut spielen, dann kann diese Defense zumindest ein bisschen besser aussehen, als es letztes Jahr getan hat.
Okay. Also viel schlechter geht es ja nicht. Also,
bisschen langsam machen, weil unsere Leute, die nicht so tief bei den Vikings drin sind, ne, die wissen jetzt vielleicht gar nicht so genau, von wem du da so sprichst. Ne? Mekhi Blackmon, Cornerback, im Draft welche Runde?
Dritte
Runde geholt. Und der andere Kollege, den du erwähnt hast, wer war es nochmal?
Ivan Pace ist.
Achso,
Addison in der ersten Runde natürlich. Und Ivan Pace als Undrafted Free Agent. Aus Position? Cincinnati. Linebacker.
So, das müssen wir hier mal. Bei uns müssen wir das jetzt hier mal dazu sagen, weil ich glaube, so der eine oder andere weiß gar nicht, verwirrt, Name noch nie gehört. Müssen wir ein bisschen langsam machen. Ich glaube, Jordan Addison wird den meisten ein Begriff sein. Vitek, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest zu der Defense insgesamt wahrscheinlich noch was sagen.
Nee, also ich will nicht drauf herumreiten. Es ist nur rein von den Stats her, ist es halt viel schlechter geht es ja nicht mehr. Also laut Pro Football Reference war das die 31. Passing Defense, Nummer 20 auf Rushing. Also da ist halt einfach, wird natürlich spannend werden, zu sehen, ob sie sich gegen unsere doch relativ gute Receiver-Core und plus Goddard irgendwie ganz gut schlagen können, ob es da eine Verbesserung gegeben hat. Aber vielleicht greifen wir da jetzt auch zu sehr in die Vorschau vor und ich quatsche dem Carsten jetzt zu sehr rein.
Nee, alles gut.
Wollte ich nur noch als Stats halt nachtragen, dass das halt, dass die Zahlen waren relativ relativ eindeutig und ich glaube, wir werden uns beide relativ gut auf unsere Offense verlassen müssen. Sowohl die Vikings als auch wir. Also, weil da gibt es Löcher, ja.
Ja, da kommen wir dann später noch dazu. Aber wenn wir jetzt mal, also mich wundert ein bisschen die Statistik, weil, ja, also da gibt es jetzt schon gerade Pass-Defense, da ist ein Byron Murphy, da ist ein Andrew Booth Jr., kamen sogar noch welche dazu jetzt.
Muss man dazu sagen, Byron Murphy ist ein Free Agent Neuzugang aus diesem Jahr.
Neuzugang, also namhafte Verstärkung, ne? Muss man kann man schon erwähnen, auf Corner.
Halt im Gegenzug ist Patrick Peterson gegangen, dementsprechend quasi ein One-for-One bei den Nummer 1 Cornerbacks. Ich sag mal, fürs Schema ist Byron Murphy vermutlich der bessere. Aber in dem Schema, in dem die Vikings letztes Jahr gespielt haben, hat Patrick Peterson eine wirklich sehr gute Saison gespielt. Also würde ich das jetzt aktuell erstmals 1:1 ablegen.
1:1. Schematische Änderungen auch nur kurz erwähnt. Was können sich die Hörer darunter vorstellen?
Die letztjährige Defense hat vom Schema her durchaus, ich sag mal, eine gewisse Verwandtschaft zu dem gehabt, was die Eagles spielen. Also relativ viel to high, relativ viel diese Shell-Defense, die halt tendenziell eigentlich das ist, was gegen die modernen Passing-Offenses funktioniert. Das Problem ist nur, dass ist zum einen bei den Vikings letztes Jahr doch ein bisschen sehr passiv ausgelegt worden ist. Zum zweiten hat man einfach nicht das Personal gehabt, um mit einem Four-Man-Rush genug Druck zu bringen. Und man hat eben auch in der Defense nicht das Personal gehabt, um das, also auch im Defense-Backfield nicht das Personal gehabt, um das vernünftig durchzuspielen. Dann war auch das letztes Jahr eine Schemenänderung, weil man da wiederum von Zimmer auf Donatell ist. Und Zimmer ist halt nochmal ein anderes Schema. Also auch da gab es halt eine Umstellung. Und ja, also insgesamt war es halt schematisch. Ich sag mal, das, was die Eagles letztes Jahr in der Defense gespielt haben, war das, was die Vikings gerne gespielt hätten. Also so wie die Eagles Defense aussah, so hätten die Vikings gerne ausgesehen. Die Eagles haben aber halt eine Defense-Line, die halt wesentlich dominanter spielt, die das wesentlich einfacher macht. Und die Eagles haben wesentlich mehr Talent in der Secondary gehabt, als die Vikings das hatten. Und dementsprechend hat der Ansatz halt für die Eagles funktioniert, für die Vikings nicht. Es ist ein Ansatz, der relativ wenig auf Blitzing gesetzt hat, der halt sehr viel mit Foreman Rush gearbeitet hat und halt eben diese Too High Shells mit meistens Quarters Coverage, Quarter Match Coverage drüber gespielt hat. Und das ist halt jetzt das komplette Gegenteil, weil Brian Flores ist halt jemand, der kommt aus dem Belichick-Tree und der Belichick-Tree ist ja nun relativ bekannt dafür, sehr blitzheavy zu sein, sehr viel Man-Coverage zu spielen, was die Vikings eben jetzt auch schon gezeigt haben. Es ist eine Defense, in der relativ oft 7-8 Leute an der Line of Scrimmage sind, gerade bei Third Downs, sodass es wirklich Guesswork ist für die Offense Line, wer denn jetzt kommt, wer droppt in Coverage. Das birgt natürlich auch ein gewisses Risiko. Das birgt vor allem das Risiko, halt tief über Big Plays geschlagen zu werden, wenn die Cornerbacks halt nicht in der Lage sind, ihre One-on-Ones mitzugehen. Und es bringt aber halt eben auch die Möglichkeit, immer wieder dem Gegner weh zu tun und den Gegner halt in negative Plays zu bringen, weil man halt eben automatisch viel Druck an der Line of Scrimmage erzeugt und durch die vielen Blitzes eben auch relativ einen relativ produktiven Pass Rush eigentlich erzeugt. Und ja.
Darf ich dich nur an dieser Stelle unterbrechen? Kann man das gegen einen Rushing Quarterback wie Hurts und gegen so eine O-Line überhaupt spielen?
Kann man.
Deiner Ansicht nach?
Also erstmal, gegen so eine O-Line muss man das eigentlich fast, weil diese O-Line willst du nicht mit dem Foreman Rush schlagen. Zumindest nicht, wenn man jetzt nicht gerade die 49ers oder die Eagles Defense Line hat. Das ist nun mal einfach so. Die Vikings haben ein vernünftiges Edge-Duo, wenn es denn komplett spielt. Dahinter ist die Tiefe aber schwierig und Interior auch, naja, geht so. Das heißt, diese Offense-Line musst du eigentlich über Blitzpakete schlagen, die dafür sorgen, dass sich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Eagles-Offense-Liner mal so ein bisschen der Kopf dreht und der sich erstmal überlegen muss, wer kommt denn jetzt eigentlich auf mich zugelaufen und wen muss ich jetzt eigentlich blocken?
Wenn das oder lass mich die Frage präzisieren. Kann man das gegen einen Hurts mit einem Brown, Smith und Goddard spielen? Weil ich meine, wenn etwas Hurts kann, dann sind es ja die tiefen Dimes und die Pässe, wo es dann wehtut.
Das ist natürlich ein gewisses ein gewisses Risiko. Und es wird für die Vikings halt schlicht und einfach auch darauf ankommen, dass der Pass-Rush da einfach auch mal nach Hause kommt. Ansonsten wird das nicht funktionieren, das ist richtig. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auch bei einem Blitz-Heavy-Team einen Rushing Quarterback zu countern. Das ist auf jeden Fall möglich. Das kann man mit Delayed Blitzes machen. Natürlich ist es vor allem wichtig, ein gutes Outside Contain zu spielen, damit man die nicht außen aus der Pocket rauslässt. Und ansonsten kann man aber halt viel mit Delayed Blitzes arbeiten. Man kann eben auch, wenn man sowieso schon jemanden für einen Blitz abstellt, den halt auch, ich sag mal, mit so einer Art Spy Blitz spielen lassen, dass du halt erstmal wartest, was der QB macht und dann quasi als Spiegelung dazu blitzt. Sowas haben die Vikings vor ein paar Jahren mal mit Prescott gemacht, als der noch wesentlich effektiver war mit seinen Beinen vor seiner Verletzung. Das kann schon funktionieren. Und vor allem kann es halt insofern funktionieren, dass viele dieser Rushing Quarterbacks relativ ungern ihre Hot Route schmeißen. Das heißt, die nutzen halt ihre Beine quasi als ihre Hot Route, als ihren Checkdown, wenn halt mal ein freier Rusher durchkommt. Und das kann aber halt auch gegen die arbeiten, wenn halt der Lauf da verteidigt wird. Also wenn der Lauf des Quarterbacks da verteidigt wird und jeder halt diszipliniert in seinen Lanes bleibt. Diese Disziplin ist natürlich nötig, sonst spielt man da absolut Hölz in die Karten. Aber es kann schon grundsätzlich, es kann schon funktionieren. Und es ist ein Mittel, was man da nutzen kann.
Finde ich gar nicht so schlecht. Du hast ja schon erwähnt, bisschen Bill Belichick Defense Scheme gewesen. Wir haben ja letzte Woche gegen Bill Belichick gespielt und ein Christian Gonzalez als Cornerback Rookie hat mit so einem kleinen Blitz Hurts gesackt. Ne? Also kann gehen. Ja, ein Beispiel dafür, dass ich das hier. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Wäre das jetzt auch deine, also wenn du jetzt der DC der Vikings bist und du hast jetzt die Eagles vor der Brust, das wäre so dein Plan, würdest du da drauf gehen oder sagst du, also wenn du jetzt ganz frei bist, du bist der DC, wie würdest du es angehen?
Mit den Vikings würde ich das auf jeden Fall machen. Also mit den Vikings auf jeden Fall.
Natürlich mit den Vikings.
Ja, wenn ich eine andere Defense hätte, die personell besser aufgestellt wäre, dann würde ich das schematisch anders angehen. Aber das Ding ist halt, wenn man eine Defense hat, die personell nicht wirklich gut aufgestellt ist, die vermutlich auch nicht wirklich eingespielt ist, kann sie auch noch überhaupt nicht sein. Gerade in dem neuen System nicht. Dann ist die größte Chance, die du hast, um gute Resultate zu erzielen, einfach das größtmögliche Chaos zu verursachen. Und das größtmögliche Chaos verursacht man im Normalfall damit, dass man halt mit relativ vielen verschiedenen Leuten, mit denen man vielleicht nicht unbedingt rechnet, die Offense-Line grün und blau blitzt. Das wird einem um die Ohren fliegen, das ist nun mal so, das muss man dann eben auch einkalkulieren. Aber man sorgt dabei eben für Chaos und Chaos sorgt eben hier und da auch mal wieder für Fehler. Und diese Fehler werden die Vikings brauchen, um diese Offense aufhalten zu können. Wenn wir davon ausgehen würden, dass man nicht aggressiv spielt und wir einfach nur sagen, eure Qualität gegen unsere Qualität, dann ist ganz klar, die Eagles Offense ist qualitativ stärker als die Vikings Defense. Das ist überhaupt gar keine Frage. Diese Nummer funktioniert für die Vikings nur, wenn sie es irgendwie schaffen, so viel Chaos zu verursachen, dass die Eagles dumme Dinge tun. Und das funktioniert nur mit einem Blitz-Heavy Gameplan, eventuell natürlich auch hier und da mal mit dem etwas exotischeren Coverage-Look. Das kann man auch immer mal wieder machen, einstreuen. Man kann auch hier und da mal einen Heavy-Blitz zeigen und dann nicht kommen. Das haben wir auch in der ersten Woche schon mal gesehen, dass wir 8 Leute an der Line of Scrimmage hatten und am Ende sind 3 gerusht. Solche Dinge kann man auch immer wieder versuchen, aber im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass die Eagles rauchende Köpfe haben müssen, um herauszufinden, wer da jetzt wo wann kommt. Mhm. Anders funktioniert das nicht. Es wird nicht über die Qualität funktionieren.
Gegenfrage. Wärst du jetzt der OC der Eagles? Was würdest du dem sagen?
Aber Vitek, das bist du doch jetzt. Du bist doch jetzt der OC der Eagles. Was machst du denn?
Ich will ja die Schwächen erfahren.
Was machst du denn jetzt mit dem ganzen Chaos? Oder wenn Jonas möchte. Wenn er diese Rolle annehmen möchte.
Du, also ich meine, ich kann dir die Frage natürlich schon beantworten. Man muss natürlich schauen, dass man sich nach der ersten Woche fängt, dass man tatsächlich sich zu dem zurückbesinnt, was man kann. Und das sind halt irgendwie tiefe Pässe, was ich zumindest als kleinen Hoffnungsschimmer auch schon im ersten Spiel gesehen habe. Hertz bedient jetzt die Mitte deutlich besser, wenn da tatsächlich auch die Pässe ankommen und die Leute damit was anzufangen wissen. Also Swift hat ja im Prinzip nicht viel damit machen können, weil alles über Gainwell gegangen ist. Also man muss halt auch wieder den Gödert erstmals, der hat ja null, keinen einzigen Pass gesehen. Wenn man da einfach die volle Klaviatur spielt, dann wird die Vikings Defense schon Probleme haben. Wenn Hurts schnell aus der Pocket wirft und die Routes stimmen und auch er die Leute sieht, was hoffentlich mit der Praxis kommen wird, dann könnte das schon problematisch werden, weil was man durchaus gesehen hat, der hat halt drei Top-Receiver und wie es mit dem Rushing aussieht, wird sich jetzt nochmal zeigen müssen. Ich denke mal, also ich gehe mal stark davon aus, dass Rashad Penny aktiviert wird. Der wird über die Mitte sicherlich auch noch für Druck sorgen können, weil ja, wenn du jetzt blitz-heavy bist dann und da jemanden, so einen Rusher hast wie Penny, da, ich glaube, das ist auch noch ein Weg, den man sich eventuell anschauen kann, weil ja, weil du halt den Pass Rush, also den Rush halt auch verteidigen musst. Und also ich würde sagen, die Eagles müssen im Prinzip das machen, was sie letztes Jahr selber auch schon gemacht haben. Und nicht das offensive Rad neu erfinden, sondern halt auf die Stärken der Offense spielen. Und das ist halt die O-Line, die halt die Wege frei macht für die Rushes und vor allem drei Top-Receiver. Und wenn dann noch Quez Watkins, der eigentlich so vorsichtig gesehen durchaus gut ausgesehen hat im ersten Spiel, wenn da die Pässe ankommen, dann könnte es schwierig werden für die Vikings. Also es, auch um unserer Defense vorzugreifen, es könnte durchaus ein Shootout werden, weil wir da, glaube ich, beide Löcher haben hinten. Und also es hängt aber eben davon ab, wie die Spielpraxis kommt, wie das Werk des letzten Jahres zu laufen beginnt. Also ich bin gespannt, aber doch optimistisch, dass die Offense, die zu den stärksten der Liga gehört, durchaus da einiges vorlegen kann.
Gut, dann würde ich sagen, vielleicht auch für den Jonas ein bisschen geiler. Drehen wir es mal um. Kommen wir mal zur Vikings Offense. Und vielleicht erstmal auch bei uns in der Defense gibt es ja ein bisschen Verletzungen, ne, Vitek. Kann man nochmal zusammenfassen. Nakobe Dean.
Ja, also Nakobe Dean ist vier Spiele zumindest raus. Der ist auf Injured Reserve. Dann deswegen, also da wird Nicholas Morrow reinkommen auf Linebacker. Was halt schon im ersten Spiel relativ schlecht funktioniert hat, oder insgesamt die Linebacker, da hat Mac Jones relativ viele, viele Abnehmer finden können, was halt echt schwierig ist gegen Justin Jefferson und Jordan Addison. Da könnte es, das könnte noch schrecklich werden. Dazu kommt noch, dass James Bradbury jetzt raus ist mit Concussion Protocol. Da wird Josh Joby einspringen müssen, der vom Camp sehr einen guten Eindruck gemacht hat, was man zumindest gelesen hat. Hat ja auch, glaube ich, jetzt auch das Big Play oder den Sieg im Prinzip gerettet, indem er den New England Receiver, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wer das war, schön ins Out gedrängt hat. Und der wird halt jetzt seinen ersten Auftritt haben als Starting Cornerback. Wird aber halt, das wird gleich eine Feuerprobe werden, weil er natürlich, da wird die Vikings werden natürlich versuchen, die Matchups auf ihn zu legen und jetzt nicht unbedingt auf Slay. Und das wird halt mit den zwei sicherlich guten Receivern der Vikings sicherlich schwierig werden. Und dann, was uns halt auch noch Probleme bereiten will, unser Gott, Safety-Gott, Reed Blankenship, wird wahrscheinlich ausfallen. Der hat eine Rückenverletzung, ist jetzt questionable im Moment, sieht aber nicht gut aus. Da wird wahrscheinlich... Gut. Ja, wahrscheinlich Sidney Brown reinkommen müssen. Und also sagen wir so, auf Safety und Linebacker, also dort, wo in der Mitte des Feldes im Wesentlichen, da wird es schon schwierig werden. Beziehungsweise Jonas. Einfacher werden für die Vikings. Und noch ein letzter Nachtrag zu Kenny Gainwell ist wahrscheinlich auch raus.
Das ist jetzt aber der spielt Offense, aber keine Offense Defense. Seite. Okay.
Nee, aber wollte ich sagen, aber okay. Ist auf der Seite noch als letzte Informationen, dass der wahrscheinlich auch ist, aber Running Backs haben wir ja und mal sehen. Ich will ja Rashad Penny sehen. Aber gut, zurück zu Defense.
Jonas, wenn du das jetzt gehört hast, ne? Also die Linie der Eagles ist noch da, sonst fast gar nichts. Da muss doch jetzt was gehen.
Ja, es muss halt endlich mal genau das passieren, was bei den Vikings eigentlich schon letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Man muss sich halt einfach irgendwie mal den offensiven Floor einfach dadurch erarbeiten, dass man ein konstantes, gutes Kurzpassspiel über die Mitte aufbaut. Weil genau da sind die Eagles anfällig. Ihr habt es schon angesprochen, Nakobe Dean, der Einzige, der da eigentlich in der Mitte wirklich eine gewisse Qualität gegen den Pass hat, wird ausfallen. Und ansonsten, die Linebacker, die da stehen, sind jetzt alles keine berühmten Cover-Linebacker. Und Avonte Maddox ist wahrscheinlich auch eher eine der Schwachstellen in eurer Secondary. Und deshalb.
Also das jetzt.
Ja, also ist eigentlich positiv für eure Secondary, dass das eure Schwachstelle ist. Das sind Probleme, die man an anderen Stellen, glaube ich, gerne hätte. Aber es ist jetzt sicherlich nicht euer stärkster Defensive Back. Das muss man einfach mal so sagen. Und
Als Nickel funktioniert er schon ganz gut. Also das, er ist halt relativ oft verletzt, aber wenn er am Feld steht, ist er schon. Maddox verteidigen.
Nickel oder Slot ist er gut, aber ich würde ihn jetzt nicht außen aufstellen.
Hey, außen nicht.
Ja, und wenn ich von einem Matchup gegen TJ Hawkinson rede, dann weiß ich, bei wem ich da, glaube ich, die Vorteile sehen würde. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Matchup, was man attackieren sollte. Eventuell vielleicht auch Jefferson und oder Addison mal in den Slot reinziehen. Jefferson wird sicherlich wieder viel Aufmerksamkeit bekommen. Man wird es wahrscheinlich exakt so spielen, wie man es letztes Jahr gespielt hat, weil es hat ja funktioniert, indem man Jefferson versucht, an der Line of Scrimmage super physisch zu pressen und dann eine Bracket Coverage drüber packt, um ihm halt die Tiefe wegzunehmen. Das Problem ist halt einfach von solchen Geschichten, es nimmt halt Ressourcen weg, weil du halt mindestens zwei Spieler brauchst, die diese Bracket Coverage spielen. Und das bedeutet halt, dass man woanders One-on-Ones hat. Und von diesen One-on-Ones konnte Thielen letztes Jahr nicht profitieren, weil er halt einfach nicht mehr diese Klasse hatte, die er noch vor ein paar Jahren gehabt hat. Und ja, ich sag's mal so, also im One-on-One wird's wahrscheinlich dann ein Rookie-Duell geben, wenn James Bradbury tatsächlich ausfallen wird, zwischen Josh Jobe und Jordan Addison. Und auch da würde ich jetzt mal zumindest gewisse Chancen sehen. Das heißt, die Vikings müssen ihr Kurzpassspiel durchkriegen. Die können es sich nicht erlauben, mit langen Dropbacks und sich lang entwickelnden Routenkonzepten zu arbeiten. Sie müssen über die Mitte spielen und da halt ein konstantes Kurzpassspiel aufbauen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Es wird nicht über das Laufspiel gehen. Dafür ist das Vikings-Laufspiel nicht gut genug und die Defense-Line der Eagles ist definitiv zu gut dafür. Und gerade die Interior-Line macht mir halt schon echt mächtig Sorgen, weil Fletcher Cox und Jalen Carter, der ein extrem gutes Rookie-Debüt hatte von dem, was ich gesehen habe, gegen unsere Interior Offensive Line mit einem Backup Center, weil Bradbury ausfallen wird. Das heißt, Austin Schlotman wird Center spielen. Daneben Ed Ingram, der wohl einer der schlechtesten Starting Guards in der NFL ist, und Ezra Cleveland ist okay, aber halt mit okay meine ich, das sollte eigentlich im Optimalfall deine Schwachstelle sein und nicht der stärkste Guard, den du hast. Und das macht die Nummer halt schon kompliziert und deswegen wird man sich nicht leisten können, das Feld tiefer zu attackieren. Man wird es sich nicht leisten können, in lange Third-Down-Situationen zu kommen oder generell in Third-Down-Situationen zu kommen. Das heißt, man muss auch early, also man muss auch in den frühen Downs viel passen. Man kann es, so diese klassischen 2-, 3-, 4-Yards-Läufe, die kann man sich nicht erlauben. Sonst kommt man eben genau in diese Situation, wo der Eagles-Pass-Rush einfach ja, sprichwörtlich seine Ohren nach hinten pinnen kann und Abfahrt in Richtung Quarterback. Wenn das passiert, da werden die Vikings jedes Mal verlieren. Und deswegen Early Down Passing, das über Play Action und über das Quick Passing Game, darüber muss es funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann haben die Vikings keine Chance.
Jetzt ist ja Darisaw auch noch questionable. Ich weiß nicht, ob der am Game Day fit wird oder nicht. Weiß nicht, was der hat. Also Left Tackle ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Also
eine Knöchelverletzung, von dem, was bisher bekannt geworden ist. Die Knöchelverletzung hat er sich im zweiten Viertel gegen die Buccaneers zugezogen, hat das restliche Spiel gespielt, war jetzt die gesamte Woche limitiert im Training, hat aber, soweit ich das im Kopf habe, kein Training verpasst. Und ich gehe erstmal davon aus, dass Darisaw spielen wird. Ob er bei 100% ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich sehe die größere Gefahr, sehe ich ihn. Also die ganz große Gefahr für diese Vikings-Line ist das Duo aus Carter und Cox.
Ja, also das Schöne an so einer unvorbereiteten Folge ist ja, man lernt live sehr viel. Also ich habe, da waren jetzt einige Dinge dabei, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Erstmal danke dafür. Sehr, sehr, sehr gut. WTEC, die Blankenship-News hat mich gekillt. Also ich bin raus. Ich ziehe meinen Schein zurück und ich werde auf jeden Fall noch Edison in Fantasy kaufen für morgen Nacht. Ja, das gefällt mir echt gar nicht. Aber dass jetzt da der Backup-Center auch spielt und wie Jonas das sagte, wie der Plan dann, dass der Plan halt auch dann so ein bisschen durchschaubar ist, fast schon. Wenn, vielleicht Jonas, wenn ihr einen Running Back habt, ne, Cook ist ja weg, wie sieht es da überhaupt auf der Position aus? Seid ihr da ein bisschen sauer oder ist egal?
Jetzt ist es natürlich auch immer eine Frage, wie man das Spiel sieht. Und ich bin halt tendenziell jemand, der halt eher Analytics-freundlich ist. Dementsprechend, Running Backs in der NFL macht keinen großen Unterschied, wer dann da im Endeffekt steht. Also, ich sag mal, das hat ja mehrere Gründe. Es hat ja einmal den Grund Talentdichte. Der drittbeste Running Back und der 25. beste Running Back sind nicht weit auseinander. Das ist in der NFL kein großer Talentunterschied zwischen Platz 3 und Platz 25 auf der Running Back Position. Es ist einfach so. Da ist eine Talentdichte da, die ist auf anderen Positionen eben nicht so. Wenn man, ich sag mal, den Nummer 3 Quarterback und den Nummer 25 Quarterback nimmt, dann ist das was ganz anderes. Bei den Receivern ist es ein bisschen dichter, aber auch trotzdem. Und auch bei Cornerbacks und eigentlich fast allen Position Player. Es gibt keine Position, wo die Talentdichte so eng ist wie auf der Running Back Position. Das zweite ist, je höher das Level, auf dem man Football spielt, desto weniger wichtig ist der Running Back, weil desto weniger Unterschied kann er machen. Weil je höher das Level, desto besser das Tackling, desto weniger gibt es die Möglichkeit, auch bei guten Runnern einen Unterschied zu machen. Wenn du einen guten Lauf und ein gutes Tackler hast, gewinnt der Tackler. Ist so. Das wird auch grundsätzlich immer so sein. Deswegen, wenn du halt auf einem hohen Level spielst und die NFL ist das höchste Level, was es geben kann, da wird der Runner nicht mehr viel Unterschied machen. Es gibt eine schöne Statistik bei den bei den Next-Gen-Stats, wo halt wirklich geguckt wird, Rushing Yards over expected. Das heißt, man schaut sich das Blocking an und die Defense und sieht daraus, wie viele Yards ein Running Back aus der normalen Erwartung her hätte nehmen müssen und wie viel er tatsächlich gekriegt hat. Und da reden wir halt bei den allermeisten Running Backs von einem halben Yard pro Laufversuch Unterschied. Also das ist wirklich in einem ganz kleinen Bereich der Unterschied und deswegen sehe ich den Running Back Abgang von Dalvin Cook, ich sehe da überhaupt gar kein Problem für das Running Game.
Also ich würde da anmerken, wie man sich Alexander Mattison schön trinken kann. Skol.
Ja, aber es ist ja auch unsere Geschäftspolitik, die Jonas gerade beschrieben hat, die der Eagles. Wir geben ja auch gar nichts auf die Position. Also das ist, wir nehmen ja einfach, was da wegfällt.
Ja, Fakt bleibt aber trotzdem, dass Alexander Mattison kein RB1 ist. Und dass das eigentlich, man kann, also ist schon ein bisschen fast schon fahrlässig mit Mattison in der Saison zu gehen und sich einfach, ja, es stimmt natürlich alles, Unterschiede und so weiter und da ist das, die Breite schon relativ hoch in der zitierten 3 bis 25, aber das macht ein Stück weit, so ein Mattison macht trotzdem eine Offense relativ berechenbar, weil wenn du jetzt eine gute O-Line hast und einen guten Running Back, dann, die Vikings sind zu leicht auszurechnen, sage ich mal.
Guter Offensive Line würde ich dir zustimmen, guter Running Back wirklich irrelevant.
Ja. Also es würden ja theoretisch...
Also da habe ich eine andere Meinung. Also ob man wirklich mit Mattison in der Saison gehen kann, halte ich für ein bisschen mehr. Ich sage, es muss jetzt kein Eckler sein oder kein... sagen wir jetzt auch mal Derrick Henry oder kannst noch 3-4 andere nennen, aber ein bisschen mehr als Mattison hätte es schon sein dürfen.
Ja, gut, also zur Not könnte man noch was tun. Es gibt ja noch Running Backs, die verfügbar sind, aber das, was Jonas sagt, ist, glaube ich, auch der Grund, warum es noch Running Backs gibt, die verfügbar sind. Also die, da ist schon... Ist schon was dran. Running Back 1, Mattison, klar, aber wir haben ja auch nicht wirklich einen Running Back 1. Habt ihr noch Tiefe, Jonas? Oder ist das Miles Gaskin, meine ich, ist da, oder?
Miles Gaskin ist im Practice Squad, wird aber vermutlich auch wieder aktiviert für den Spieltag. Ty Chandler hat vernünftig ausgesehen in der Preseason, das ist in Ordnung, aber ich finde nochmal und da komme ich auf meine Ursprungsthese auch nochmal zurück. Ich glaube, das beste Beispiel sind die Panthers letztes Jahr und McCaffrey. Diese Offense hat sich absolut null verändert, nachdem McCaffrey zu den Niners getradet worden ist. Ein Running Back kann so ein bisschen die Krone auf eine wirklich gute Offense drauf sein, aber ein Running Back wird keine schwache Offense gut machen und ein schlechter Running Back wird keine gute Offense schlecht machen. Das ist einfach, den Effekt haben Running Backs auf eine Offense, haben Running Backs auf eine Offense einfach nicht, weil selbst aufs Laufspiel, und da sind wir eben bei dieser Eindimensionalität oder Balance oder der Debatte, die dann auch immer wieder kommt, selbst aufs Laufspiel ist der Einfluss der Running Backs selber relativ begrenzt. Der Einfluss auf den Erfolg des Laufspiels liegt fast ausschließlich auf der Offensive Line. Und was die Running Backs dann oben drauf machen, das ist ja das, was ich gerade mit den Rushing Yards Over Expected gesagt habe. Das bewegt sich im 0, irgendwas Bereich.
Gut. Also das Ei wird fliegen. Können wir von ausgehen. Gibt Schwächen in der Eagles-Defense, personelle und so weiter. Wird interessant. Also ich freue mich drauf. Wird spannend. Ich freue mich jetzt nach diesem Gespräch auch noch mehr drauf als vorher. Ich find's gerade noch mal deutlich interessanter geworden jetzt. Die Fachdebatte, die müsst ihr dann anders mal austragen, weil die schaffen wir heute nicht mehr. Aber es ist ja ein schönes Thema zum Diskutieren. Also eigentlich wirklich, wirklich, wirklich spannend. Gut, also
grundsätzlich nur noch als Anmerkung. Jonas hat natürlich absolut recht. Also große Unterschiede macht es nicht. Mein Punkt war halt nur, dass so eine Unterinvestition wie in Madison, ist gefährlich. Also da stimmt natürlich auch, Howie investiert auch nichts in die Position und das ja. Schon alleine finanziell nicht, aber dennoch, ich denke zum Beispiel, um auf uns nur als letztes zurückzukommen, wenn ein Rashad Penny gesund bleibt und auch ein gutes Spiel hat, dann kann das schon einen Unterschied machen. Also, aber ja, es ist jetzt wieder... Ich würde
jetzt nochmal auf den aktuellen Super Bowl-Sieger gehen. Die sind mit Isaiah Pacheco, Clyde Edwards-Helaire und ich weiß, ja, McKinnon hat.
Ja, aber das ist jetzt ein bisschen gefährliches Argument, weil die haben Mahomes. Also ich meine, die haben einen Cheatcode.
Und auch das ist richtig, aber auch das, die Bills mit ihrer Offense genauso. Auch da waren keine guten Running Backs. Also ich meine, wenn. Welche Offenses, und wir reden jetzt wirklich von den High-Powered Offenses der letzten Jahre, welche dieser Offenses war durch einen Running Back definiert?
Also es gab diese Offenses, aber die waren halt nicht gut. Ne? Also Titans-Fans hören nicht zu, kein Problem.
Also es ist grundsätzlich ein Problem, wenn der Running Back der Focal Point deiner Offense ist, dann sorgt im Normalfall dafür, dass deine Offense nicht gut ist.
Also wenn Captain Kirk gesagt hat, das reicht, dann reicht das. So, das wolltest du sagen. Ich hätte gedacht, dass man ja vielleicht ein bisschen Entlastung, weil Cook hat ja schon den einen oder anderen, also gerade bei den engen Spielen letztes Jahr schon nochmal auch den entscheidenden Spielzug mal rausgehauen. Das fand ich schon, aber schön, dass du das so siehst. Okay, gut, Das war krass, das war fachlich. Ich muss mir das selbst nochmal anhören später, weil Vitek hat gerade Besuch. Er hat sich mal stumm geschaltet. Lieben Gruß an Mini Vitek. Und Jonas, vielleicht jetzt overall. Vitek hat ja schon mal angedeutet, dass er vielleicht sogar von einem Shootout ausgeht. Tust du das jetzt auch? Und werd gerne mal ein bisschen konkreter und weniger sachlich Stats, sondern predikte ruhig ein bisschen mal, was werden denn so die Textbücher nach dem Spiel für dich zu lesen geben?
Ja, also es wird knallhart und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich der Vikings Offense zutraue, tatsächlich in einem Shootout mitzulaufen. Das hängt halt wirklich davon ab, wie sehr man diesen Druck, der von der Eagles Line kommen kann, countern kann. Ich glaube, dass die Eagles Offense für diese Vikings Defense noch eine Nummer zu groß ist. Und deswegen bin ich zumindest was dieses Spiel angeht, echt ein wenig pessimistisch noch. Zumal auch die Offense-Line Verletzungen noch mit dazukommen. Also das spielt alles den Vikings gerade nicht in die Karten. Und deswegen würde ich aktuell von... Ja, wenn ich jetzt einen Ergebnistipp raushauen müsste, von einem 20-32 ausgehen, aus Vikings-Sicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man schon so weit ist, dass man in einem Shootout da tatsächlich Schritt halten kann. Ich lasse mich aber natürlich sehr gerne überraschen. Ich würde ungern für sowas morgen die Nacht durch wach bleiben.
Okay, Vitek, du musst, glaube ich, deinen Bub ins Bett bringen.
Nee, geht schon. Geht? Oma ist da. Okay. Oma da ist halb so schlimm. Ich sehe den Shootout schon näher wahrscheinlich als Jonas. Würde da auch so in den mit knapp für uns entscheiden, also auch irgendwas in den 30ern zu, sagen wir, 24, 27 so um den Dreh rum. Auch weil das jetzt kein hoher Shootout ist, aber es wird, glaube ich, knapper als man denken könnte. Ich glaube, letztendlich mit einem knappen guten Ende für uns, weil ich denke, dass das schlechte Auftreten der ersten Woche wird da irgendwie, glaube ich, jeden motiviert haben, nochmal alles zu geben. Es wird pass-heavy sein, es ist ein Heimspiel. Ich glaube, das wird besser sein. Und ja, man kann natürlich auch hoffen, dass Kirk Cousins irgendwie wieder ein bisschen Muffensausen bekommt, weil das wieder Abendspielen im National weit ist, auch wenn das immer wieder Diskussionen gibt, ob das jetzt echt ist oder nicht, dass er da ein bisschen nervöser wird. Aber wir wollen es jetzt hoffen und zweites Spiel in der Saison war ja letztes Jahr auch ganz schön.
Ich sag's über Kirk Cousins das nicht mehr, weil seitdem ich die Doku geguckt habe, mag ich den richtig. Ich mochte den vorher gar nicht, aber seit der Doku mag ich den irgendwie. Gut, dann nehme ich mal die Gegenposition ein und sage, das wird gar nichts, weil, wie wir haben Jonas gehört, die blitzen die ganze Zeit, das wird uns verwirren und unsere D-Line macht die andere kaputt, also 7 zu 3 oder so am Ende. Nein, das war jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich glaube auch, dass es eng wird und hoffe natürlich, dass es spektakulärer wird. Also, dass der Ball auch durchaus auf beiden Seiten mal länger in der Luft ist. Denn dann kann man die Luft kurz anhalten und dann passiert immer irgendwas. Und das ist doch eigentlich auch eine schöne Sache in diesem Sport generell. Okay. Das war heavy. Vielen, vielen Dank, Jonas, dass du dir trotz des stressigen Tages und dass du auch eben erst heimgekommen bist und wahrscheinlich Hunger hast oder so, dir noch diese Zeit genommen hast. Ja, ess was Gutes und ja, von unserer Seite dann intern würde ich sagen, diese Woche war kurz, war ein bisschen stressig. Wir haben ein neues Tool. Wir konnten es jetzt noch gar nicht so ausprobieren. Wir haben ja auch so neue, lustige Sachen. Da muss ich mal kurz gucken, ob das geht. Also man kann hier so tolle Sachen machen. Wie. So sowas und so Zeug.
Ah, ein schönes Soundboard habt ihr euch angeschafft.
Ja, da kann man so ein paar Sachen machen.
Ja.
Da, das, das, äh, da
Wir
werden wir noch ein bisschen. Ja?
haben letztes Jahr bei uns im Podcast das Soundboard dazu gekriegt. Das haben wir uns da letztes Jahr installiert, das erste Mal. Da wird dann gerade in den ersten Folgen damit natürlich ein bisschen rumgespielt.
Ja, wir haben es jetzt noch gar nicht so gemacht. War heute auch eine fachlichere Diskussion. Muss auch mal sein, ist auch mal angebracht, ne? Aber WTEC, wir können unsere eigenen Sounds auch da hochladen, ne? Ich werde mal so in unseren Spuren ein bisschen rumkramen, was ich so finde und was es im Netz noch so für Schabernack gibt. Beim nächsten Mal machen wir da mal ein bisschen Quatsch. Da nächste Woche haben wir auch mehr Zeit. Ich glaube, wir spielen nach morgen dann Sunday Night oder so oder Monday Night gegen die
Buccaneers ist auf jeden Fall das
Buccaneers.
nächste.
Da haben wir ein bisschen Zeit, auch mit dem Tool zu beschäftigen. Das habe ich nämlich eine halbe Stunde, bevor wir hier aufgenommen haben, erst gekauft. Gut, danke euch. Jonas, trotz aller Rivalität ein schönes Spiel. Vielleicht machen wir auf Twitter noch ein bisschen Quatsch. Und Vitek, dir natürlich auch Dankeschön. Und habt eine schöne Zeit, Birds. Je nachdem, was eure Taktik ist, vorschlafen, durchmachen, keine Ahnung. Ich wünsche euch gutes Gelingen dabei. Und wer live dabei ist, ich hab's vor zu sein. Wittek, bei dir ist es immer ein bisschen schwieriger, ne? Machst du dir wieder Watte in die Ohren und die Augen, wenn du ins Büro läufst, oder?
Ich schalte alle Social Media Kanäle aus und schaue es dann real live in der Früh.
Gut, also wenn wir dann wieder wach sind, hat Wittek's auch mitbekommen, dann können wir ihm auch wieder schreiben. Wunderbar. Cool. Freuen wir uns auf Woche 2. Season läuft. Let's go. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.